ARD.
Eigentlich hatte sich die AfD ja für diese Woche vorgenommen, weniger aggressiv aufzutreten und im Parlament weniger Ordnungsrufe zu kassieren.
Aber die Chefin selbst ist direkt in der ersten Generaldebatte am eigenen Anspruch gescheitert.
Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler, Herr Merz.
Zack! Ermahnung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und am Ende noch die Androhung, Frau Weidel zur Not auch des Saals zu verweisen.
Dabei hatte die Partei doch gerade erst auf einer Tagung einen neuen Verhaltenskodex beschlossen, der sie gemäßigter erscheinen lassen soll.
Wohl auch mit Blick auf die Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren.
Und die Mehrheit an der Parteibasis findet eigentlich gar nichts falsch am aggressiven Auftreten der AfD. Was steckt also hinter der Freundlichkeitsoffensive? Ist das Blendwerk oder ist das ein echter Strategiewechsel der Partei?
Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und wir brauchen eigentlich keinen Verhaltenskodex. Uns reicht hier der Grundsatz, dass wir bei aller Kontroverse einfach nicht den Respekt voneinander verlieren.
Wir sind nämlich gern gut informiert, aber selten einer Meinung und diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Die Kontroverse, die scheut auch nicht der Tech-Milliardär Elon Musk. Der hat sich zwar in der Politik eine blutige Nase geholt, aber genug davon hat er noch nicht. Denn jetzt will er eine eigene Partei gründen, die America Party, um, so sagt er, den Amerikanern die Freiheit zurückzugeben.
Darunter macht das nicht der Mars-Pionier. Die Antwort darauf von Donald Trump?
Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous.
Er kann seinen Spaß damit haben, aber ich find's lächerlich.
Also eine dritte Partei in den USA, lächerlich oder vielleicht doch gefährlich für Trump? Auch eine unserer Fragen heute im Podcast.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann holt doch direkt nochmal kurz das Handy aus der Tasche und abonniert uns, gebt uns 5 Sterne, denn das hilft, damit uns noch mehr Leute finden.
Also reden wir über die AfD und ihren neuen Verhaltenskodex. Die AfD will nämlich im Parlament gemäßigter auftreten. Dazu muss man wissen, vielleicht vorweg, die AfD ist die absolute Spitzenreiterin im Bundestag, wenn es um Ordnungsrufe geht. Da bekommt keine andere Partei, also mit Abstand, mehr Rügen in Form von Ordnungsrufen als die Alternative für Deutschland. Also Ordnungsruf bedeutet, ne, dass die jeweilige Sitzungsleitung Abgeordnete ermahnen kann, dass sie Ruhe geben sollen, wenn sie gerade nicht das Wort haben. Und in ganz renitenten Fällen können die solche störenden Abgeordneten dann auch aus dem Saal schmeißen.
Dieses Dazwischenrufen, wenn jemand vorne im Parlament redet, das ist ja für Außenstehende generell so ein bisschen befremdlich, finde ich, aber hat eine gewisse Tradition. Das machen also immer wieder mal alle Parteien eigentlich.
Ja,
ne?
Die AfD allerdings macht es also nachweisbar und gezählt viel häufiger, lauter, beleidigender, aggressiver als alle anderen Parteien.
Ja, also hört man aus der Politik ja immer wieder, seitdem die AfD in sichtbarer Stärke im Parlament ist, wird die Debattenkultur immer giftiger, bis hin dazu, dass eine Debatte gar nicht mehr möglich ist.
Soll sich jetzt offenbar ändern, denn dieser neue Verhaltenskodex, den sich die AfD gegeben hat, darin heißt es, pass auf, die Mitglieder sind um ein geschlossenes und gemäßigtes Auftreten im Parlament bestrebt, um die politische Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Fraktion sicherzustellen.
Also die AfD gemäßigt, das sind ja wirklich ganz neue Töne, also was ist jetzt davon genau zu halten und warum will die AfD sich offenbar da ändern?
Zumindest in der Außenwahrnehmung. Darüber diskutieren wir jetzt.
Wir möchten regierungsfähig werden, wir wollen ein seriöses Auftreten haben. Dazu gehört nicht einfach ein plumpes Erwidern eines Anwurfes, sondern schon ein gewitztes, intelligentes. Und da wollen wir einen Schwerpunkt legen in unserer Zwischenrufsarbeit.
So hat der Vizefraktionsvorsitzende der AfD im Bund, Stefan Keuter, den neuen Verhaltenskodex im Interview mit dem Deutschlandfunk begründet.
Also Mäßigung im Auftritt, seriöser auftreten, um regierungsfähig zu werden. Das ist der Plan, ne?
Ja, das ist der Plan.
Aber es geht jetzt nicht darum, tatsächlich gemäßigter zu sein, oder?
Naja, also es ist jedenfalls nicht wirklich zu erkennen, oder? Also die FAZ hat das in einem Artikel analysiert, also was die Idee dahinter sein könnte. Und die gehen da in der Redaktion davon aus, dass das so eine Art Doppelstrategie ist, was die AfD jetzt fährt. Also das eine tun, das andere wollen.
Auf der einen Seite gemäßigter im Ton rüberkommen, auf der anderen Seite politisch genau da bleiben, wo sie jetzt sind?
So ungefähr. Super Beispiel dafür ist ja das mit der Remigration. Mhm. Ne? Also um den Begriff gab es ja mega Diskussionen. Mittlerweile ein Kampfbegriff der neuen Rechten, eigentlich ursprünglich mal ein ganz sachlicher Begriff gewesen, der aber am Ende eben bedeuten kann, alle, die nicht deutsch sind, müssen raus. So, und jetzt haben sie den Begriff selbst gestrichen aus ihren Positionspapieren. Die Forderungen und Absicht, die damit beschrieben werden, sind aber immer noch genau dieselben. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt in ihrer Analyse davon, die Strategie der AfD war immer, das Sagbare etwas zu verschieben. Ne? Immer ein kleines bisschen weiter nach rechts zu verschieben. Und daran wird auch dieser Verhaltenskodex nichts ändern. So sagt es Lea Lochau, die bei der Amadeo-Antonio-Stiftung die Fachstelle für Rechtsextremismus und Gender leitet. Und mit ihr hat unsere Redakteurin Lena Petersen über ihre Einschätzung gesprochen.
Dieses Erfolgsmodell wird die AfD auch nicht aufgeben. Das heißt, eine echte Mäßigung wird es nicht geben. Schriftlich eventuell, so wie bei dem Beispiel das Wort Remigration als gerade nicht mehr notwendig zu erachten beispielsweise und schriftlich nicht mehr im Parteiprogramm haben zu wollen. Aber im Kurs wird sich daran nichts ändern. Und auch den Begriff und alles, was damit verbunden ist, ist immer noch etwas, was die AfD fordert und möchte und auch verwendet.
Der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah hat in Interviews ja gesagt, dass er jetzt nicht mehr für Remigration ist, sondern stattdessen für Ghettoisierung. Also so stand es in der Taz.
Also immer wenn du denkst, schlimmer geht es nicht, geht es doch noch schlimmer.
Ja, also Krah hat wohl gesagt, sinngemäß, dass es mit unserem Rechtsstaat eher in Einklang stehen würde, Deutsche mit Migrationshintergrund in Ghettos zu stecken, als sie außer Landes zu bringen. Und Krah gibt das sogar zu, dass das nur aus strategischen Überlegungen heraus ist alles. Also er hat gesagt, dieser Staat, der passt nicht zu dem, was unserer politischen Überzeugung entspricht, aber wir werden mit ihm auskommen müssen.
Ja, also es klingt wahnsinnig gemäßigt. Ja. Ironie aus.
Ich meine, am Ende ist das doch auch ein Machtkampf innerhalb der AfD, so wie das von außen wirkt jedenfalls. Nach dem Motto, wo geht die Reise jetzt genau hin mit dieser Partei? Die hatte ja schon immer einen eher völkischen und extremistischen Flügel auf der einen Seite und auf der anderen einen eher rechtskonservativen. Und das mit diesem Verhaltenskodex kommt, glaube ich, aus der Bundesspitze, die weniger radikal ist als jetzt zum Beispiel die Thüringen-AfD von Höcke. Ne?
Und jetzt fürchten manche Abgeordnete, dass die AfD zu liberal werden könnte.
Ja, aber im Ernst, also ich glaube, das ist wirklich so. Bei Höcke mit Sicherheit. Höcke hat auf den neuen Kodex reagiert und ein Foto von sich gepostet, wie er das Buch von Martin Sellner, also diesem österreichischen Rechtsradikalen, liest, mit dem Titel Remigration. Und zu dem Post schreibt er, wer sich distanziert, verliert.
Also Alice Weidel, die Co-Vorsitzende in der AfD-Bundestagsfraktion, hat dem schon widersprochen, also dem, dass die AfD jetzt liberaler werden würde. Sie hat am Montag bei einer Pressekonferenz im Bundestag dann gleich gesagt, wir brauchen uns nicht mäßigen. Sie sehe keinen Anlass zur Mäßigung. Also inhaltlich seien die bisherigen AfD-Positionen, so sagt sie es alle, sehr vernünftig.
Insofern ist ja die Strategie aus Sicht der AfD, muss man sagen, nicht doof, ne? Also inhaltlich so bleiben, aber im Auftritt halt drehen. Denn an irgendwas müssen sie ja drehen, wenn sie noch erfolgreicher werden wollen, was sie ja wollen. Denn das ist ganz interessant. Nach Umfragen von Infratest DIMAP hat die AfD ihr mögliches Wählerpotenzial derzeit fast ausgeschöpft. Hier, Stefan Merz von Infratest im MDR.
Ja, wir haben tatsächlich im Mai im Deutschlandrennen die Bürger mal gefragt, ob sie jetzt ganz unabhängig von der Partei, die sie jetzt konkret im Moment wählen würden, ob sie sich denn grundsätzlich vorstellen könnten, die verschiedenen Parteien und eben auch die AfD zu wählen. Und da sagen uns eben nur in Anführungszeichen 26%, dass sie sich das grundsätzlich vorstellen können. Also es sind gar nicht so viel Prozent mehr, als die AfD im Moment hat.
Also das bedeutet, übertragen auf so eine Strategie, es würde nichts bringen, noch lauter, krasser, extremer zu werden, sondern eher andersrum, das scheint die Überlegung zu sein, bürgerlicher rüberzukommen, freundlicher, aber politisch trotzdem so knallhart zu bleiben.
Ja, ich glaube, das schaffen die eh nicht. Ich meine, weißt du, was Alice Weidel bei der Pressekonferenz dazu gesagt hat? Also direkt dazu, die Regierung würde, hat sie gesagt, Zitat, Wählerbetrug begehen, die Leute in diesem Land unglaublich verarschen. Dann hat sie die SPD, hat sie mit Hitler verglichen, weil die doch jetzt Argumente für ein Verbotsverfahren gegen die AfD sammeln wollen. Merz hat sie einen Lügner genannt, das haben wir auch schon gehört, da den O-Ton. Und sie hat gesagt, pass auf, Zitat, diese Loserparteien im Bundestag wollen tatsächlich einen Verbotsantrag diskutieren und genau das hatten wir 1933. Hitler habe ja als erstes Parteien verboten und die Pressefreiheit eingeschränkt.
Einfach umgedreht.
Was wollen die denn? Also darf man sagen, aber klingt das gemäßigter? Ja, also ich glaube, die sind so drin in ihrem Narrativ und in ihrer Rhetorik, die bräuchten erstmal Schulung, um das abzustellen.
Also ich glaube, dass auch dieses drohende Verbotsverfahren mit dem neuen Verhaltenskodex zu tun hat. Die wollen den Verfassungsschutz und allen, die sie sonst noch so beobachten, kein weiteres Futter liefern.
Ja. Vielleicht wollen sie auch mit aller Macht versuchen, ob sie nicht doch für die Union ein möglicher Koalitionspartner werden. Mhm. Weißt du, unter Merkel wäre das ein völliges Unding gewesen. Mhm. Völlig ausgeschlossen. Bei Merz und Spahn, jetzt mal ganz ehrlich, will denen jetzt nichts unterstellen, aber wie die sich hier und da schon geäußert haben, mhm. was sie teilweise so... Es ist nicht so ganz sicher, ob das überhaupt vollkommen niemals möglich wäre und so. Mhm. Und ob sie nicht doch eine Koalition mit der AfD eingehen würden, wenn die Partei sich den eigenen Stammwählern etwas besser verkauft. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung meint, die AfD würde nicht nur bei Trump lernen, ne, mit den Unverschämtheiten und das immer weiter zu verstehen, sondern auch bei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen.
Warte mal, die hat doch gerade ein Verfahren verloren. Also jetzt gestern oder wann? Oder, ja, also die darf doch derzeit gar nicht antreten bei Wahlen, weil sie Gelder veruntreut hat, oder?
Aber wenn du das jetzt mal beiseite legst, hat sie über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich daran gearbeitet, von einer politisch quasi Aussätzigen fast zur Präsidentin von Frankreich zu werden. Die ist zweimal erst in der Stichwahl gegen Macron ausgeschieden.
Das Schlimmste, was passieren kann, wäre tatsächlich, was Marine Le Pen passiert ist, dass eben diese Entdämonisierungsstrategie mit Gipfel in der Umbenennung ihrer Partei tatsächlich eine Art Steigbügelhalter für weitere Wahlerfolge war.
So die Einschätzung von Lea Lochau von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
Was ist denn eigentlich mit der Meldung, dass AfD und BSW, also Bündnis Sahara Wagenknecht, dass die schon Gespräche führen, um eine mögliche Zusammenarbeit zu sondieren?
Naja, es ist ganz witzig. AfD-Mann Kropala hat der Welt, also der Tageszeitung, gesagt, dass man auf Bundesebene bereits Gespräche darüber führe. Ja? Wagenknecht hat das aber dementiert und hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht, wir reden nicht auf Bundesebene.
Also einer erzählt doch Quatsch, oder?
Oder ein Nee. Mit der Big Beautiful Bill von Donald Trump und den Republikanern ging alles los. Wenn dieses US-Gesetz tatsächlich durchgehen würde, hat Elon Musk auf X gepostet, dann würde er eine neue Partei gründen.
Und nicht etwa, weil diese Bill, das Gesetz mit Kürzungen im Sozialen und Steuererleichterungen für Unternehmen, die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufreißt.
Nein, Elon Musk, reichster Mann der Welt und ehemaliger Sparzar des Präsidenten, war enttäuscht darüber, dass das Gesetz die Staatsschulden erhöhen würde.
I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing.
Seine ganze Arbeit mit Doge, die Sparmaßnahmen, wären kaputt durch dieses Gesetz. Die Big Ugly Bill, so wie die US-Demokraten das Gesetz nennen, ging aber durch beide Kammern des US-Parlaments durch, also Senat und Repräsentantenhaus, jeweils mit der knappen Mehrheit der Republikaner gewählt, trotz Marathonsitzungen im Vorfeld, trotz politischem bitterem Tauziehen. Mhm. Also hat Musk am Ende angekündigt, er gründet sie wirklich, die America Party.
Eine Partei, so sagt es Musk, die den Menschen die Freiheit zurückgeben soll. Und vor allem aber hat man das Gefühl, in der Fehde zwischen Trump und Musk dem Präsidenten schaden soll.
Eine einflussreiche dritte Partei also im Zwei-Parteien-System der USA?
Es ist ein Riesenprojekt, das muss man dazu sagen. Es gibt in den USA neben den Demokraten, Republikanern ja eine ganze Zahl von anderen Parteien. Aus denen ist nichts geworden, weil das Mehrheitswahlrecht, das dort herrscht, dass der eben eine Stimme mehr hat als alle anderen, alles bekommt, das führt letztlich dazu, dass ein Zwei-Parteien-System entsteht.
Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger ist das aus Köln beim Deutschlandfunk diese Woche. Also Parteigründungen gab's und gibt's auch in den USA immer wieder, aber es ist schwer, so wie hier, klein anzufangen und langsam zu wachsen, weil du immer gleich gewinnen musst, sonst hast du gar nichts.
Mhm. Naja, aber er sagt ja auch, es ist schon möglich, dass Musk da was bewegen kann, vor allem, weil er das nötige Geld hat, was ja in den USA extrem wichtig ist, um bei Wahlen überhaupt auf nennenswerter Ebene mitspielen zu können und weil er ein großes Netzwerk an einflussreichen Leuten hat. Zuletzt hat das in den 90ern einer geschafft, übrigens auch ein Tech-Milliardär, Ross Perot, unabhängiger Präsidentschaftskandidat war der, der weder Demokrat noch Republikaner war. Und er konnte ein Fünftel aller Stimmen gewinnen. Das war schon eine Nummer.
Aber er hat am Ende keinen einzigen Bundesstaat gewonnen. Und das ist ja dieses Ding, ne? Du musst die Mehrheit in einem Staat gewinnen, damit die Wahlleute von diesem Staat dich dann wählen. Und er hatte keinen am Ende. Und das letzte Mal, dass das ein unabhängiger Präsidentschaftskandidat geschafft hat, das war 1968. So ein Ultra-Hardliner, muss ich auch erst nachlesen. George Wallace, habe ich noch nie gehört. Hat aber auch überhaupt gar nichts am Ergebnis geändert damals. Der Republikaner Nixon hat trotzdem mit großer Mehrheit gewonnen. Also,
aber wer sagt denn, dass es gleich um die Präsidentschaftswahlen gehen muss? Die nächsten Wahlen sind ja die Midterms, ne? 2026, kommendes Jahr. Da wird ein Drittel des Senats neu gewählt und das komplette Repräsentantenhaus. Also eine ganze Menge. So, und aktuell haben die Republikaner 8 Sitze mehr als die Demokraten im Repräsentantenhaus. Jetzt nur mal angenommen, eine dritte Partei würde dort nur eine Handvoll Sitze bekommen, dann könnten die total wichtig werden bei jeder Abstimmung. Und das scheint doch auch so ein bisschen Musks Plan zu sein, oder? US-Korrespondentin Doris Simon schätzt das so ein.
Eine Möglichkeit, hat er gesagt, mit dieser Partei etwas auszurichten, wäre, sich zum Beispiel auf 2 oder 3 Senatssitze zu konzentrieren. Im nächsten November werden ja Teile des Senats wiedergewählt und das Repräsentantenhaus. Und auch nur 8 oder bis 10 Bezirke im Repräsentantenhaus. Und er hat geschrieben auf Ex, angesichts der hauchdünnen legislativen Margen würde das ausreichen, um eben als entscheidende Stimme für umstrittene Gesetze zu dienen. Also Zünglein an der Waage.
Ja, Zünglein an der Waage. Also es gibt ja eine ganze Reihe Parteien, aber von denen kommt praktisch ja nie ein Kandidat in den Senat oder ins Repräsentantenhaus. Wir haben es vorhin schon gehört. Aktuell sind, wenn du mal reinguckst, von 100 Senatoren 2 unabhängig. Bernie Sanders, den man irgendwie noch kennt aus Vermont, und Angus King aus Maine, der jetzt international nicht so eine Rolle spielt. Aber die sitzen mit den Demokraten zusammen und nehmen an deren Vorwahlen teil, also hängen da irgendwie mit drin in diesem System strukturell. Und im Repräsentantenhaus sitzt aktuell nicht ein einziger Unabhängiger. Und nicht mal in den Parlamenten der Bundesstaaten sieht es deutlich anders aus. Nur noch ein paar Ebenen drunter, also Rathäuser, Gemeindevertretung. Da gibt es ab und an mal so ein paar Mitglieder von anderen Parteien, ein paar Grüne. Libertäre, so ein paar Unabhängige.
Das ist eher nicht der Anspruch von Musk, tippe ich mal. Nee. Aber ich glaube, man darf den Frust vieler Amerikaner über diese Polarisierung im Zwei-Parteien-System auch nicht unterschätzen. Ne? Und dieses Grummeln bei den Anhängern der Republikaner. Also es ist ja sogar die Basis von Trump, die MAGA-Leute. Sogar die sind häufig enttäuscht, ne? Weil sie sich das anders vorgestellt haben. Weil die dachten, Trump würde was für die kleinen Leute machen. Also so dachte man es am Anfang zumindest. Ich habe ein Interview, auch im Deutschlandfunk, wir haben beide viel Deutschlandfunk gehört diese Woche, kann das sein, gehört von Jessica Gino-Hecht, Historikerin von der FU Berlin, die da gesagt hat, an der Basis der Republikaner gärt es. Auch wenn die Republikaner im Kongress alle hinter Trump stehen, machen sie das teilweise auch aus Angst.
Im Kongress sieht es ja für Trump gar nicht so schlecht aus. Das haben wir in der ganzen Diskussion um diese neue Gesetzesvorlage letzte Woche ja gesehen. Aber es gibt in der Tat eine Spaltungsbewegung oder eine Teilungsbewegung. Immer mehr Menschen, auch Politiker, die Trump ursprünglich gestützt haben und die ihn jetzt scharf kritisieren. Tucker Carlson gehört dazu, Chris Christie und andere. Also wenn es Musk gelingen sollte, eine signifikante Zahl von führenden Köpfen und dann auch Wählerinnen zu gewinnen, dann könnte das durchaus für die Partei zum Stresstest werden.
Vor allem dann, wenn Musk es schafft, den Republikanern, die Angst haben vor Trump, die Sicherheit zu geben, dass ihre Karriere nicht vorbei ist, wenn sie sich gegen Trump stellen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich frage mich halt nur, wer soll denn diese Partei dann eigentlich wählen, weißt du? Also irgendwelche, also er bezieht sich ja nur auf dieses Staatsdefizit, sollen das dann so Staatsschuldenfetischisten sein oder was? Oder andere Tech-Milliardäre vielleicht, die das genauso sehen wie er. Also das hat doch die Politologin in dem Interview auch angesprochen noch. Musk hat sich ja Schuldenbegrenzung auf die Fahne geschrieben, aber bitte, wie unsexy ist das denn?
Wieso? Musst du doch nur gut zuspitzen. Elon Musk hat gesagt, Zitat, wenn es darum geht, das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott zu treiben, dann leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie. Das ist doch mal ein fetziger Slogan.
Naja, aber ich weiß nicht, das gewinnt keine Wahlen, wenn du mich fragst. Also es interessiert am Ende, so ein Staatsdefizit interessiert niemanden. Also es ginge ja nur, wenn er, aus meiner Sicht, wenn er da so eine Protestpartei etablieren kann, die vielleicht, weiß nicht, so eine konservative Sozialpolitik steht für die MAGA-Base oder für die Trump-Unterstützer. Aber das sehe ich nicht. Und nochmal was ganz anderes, was ich mich gefragt habe. Hat Musk jetzt überhaupt noch genug Strahlkraft, um gleich eine ganze Partei zu gründen?
Wie meinst du Strahlkraft?
Naja, ich habe einen Kommentar im Wall Street Journal dazu gelesen. Und da war die Einschätzung, dass Musk mit diesem Last-Minute-Versuch, diese Big Bill da zu stoppen, ne, mit dem Spending und dieser Umverteilung, dass das also ja nicht nur dem Verhältnis zu Trump den Rest gegeben hat, sondern dass er damit auch gleich noch gezeigt hat, wie wenig er eigentlich beeinflussen kann, wie begrenzt sein Einfluss ist.
Aber das fand ich auch erstaunlich, ne, wie schnell der dann auf einmal auch wieder abgemeldet war. Also eben noch dachte man ja, dass Musk quasi keine Grenzen hat, dass er der mächtigste Mann der Welt ist. So, ne? Er hat direkten Zugang zu Trump, er hat die ganzen Milliarden. So, und jetzt was, also komplett gefallener Stern.
Also offenbar war die Abhängigkeit ja dann doch einseitig, ne, am Ende. Also die Nähe zu Trump hat Musk die Macht gegeben und den Einfluss, aber umgekehrt irgendwie nicht.
Naja, diese riesige Wahlkampfspende von was, fast 300 Millionen Dollar. Und dann hat Musk ja schon auch Fame mitgebracht am Anfang.
Ja, aber ist verpufft jetzt, oder? Also es fühlt sich zumindest so an. Und schwupps ist er halt einfach weg vom Fenster, also abserviert von Trump. Und dazu hat Trump ja mit diesem Gesetz letzte Woche auch noch übrigens die Steuererleichterung für Elektrofahrzeuge komplett gestrichen. Also die waren ja von Joe Biden noch, die hat er rausgenommen.
Also ob er das jetzt gemacht hat, um konkret Musk zu schaden, aber es ist natürlich schon echt hart fürs Tesla-Geschäft. Ne?
So. Und Trump ätzt natürlich jetzt, dass Musk deswegen sauer ist und nur deswegen auch von dieser Parteigründung fabuliert.
Losing his EV mandate and his success. You know, he's very upset about things, but you know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that.
Sag mal, hat Trump sich irgendwie eine Agenda gegeben, dass er nur noch an so einem startenden Helikopter interviewt werden darf oder so?
Man hört dann über diese Reporter.
Das war aber doch jetzt ein anderes Interview als das, was wir vorhin gehört haben. Und trotzdem hörst du wieder diesen Hubschrauber.
Nur noch Helikopter-Interviews.
Na gut, also jedenfalls droht er Elon Musk.
Ja, genau. Und schickt noch eine Drohung hinterher, dass er noch viel mehr Elon schaden kann, als das bisher schon gemacht.
Ich meine, was meint er damit? Die Regierungsaufträge für SpaceX zum Beispiel, für die Raumfahrtfirma von Musk, die könnte Trump ja auch sehr wahrscheinlich wegnehmen oder keine neuen vergeben und so. Ist halt die Frage, wie sehr auf der anderen Seite Musk jetzt Trump schaden kann, weil das scheint er ja auch zu versuchen. Ne? Also diese ganze Epstein-Geschichte, wie er auf X jetzt immer postet, immer wieder was zu den Epstein-Files und
was
so.
Ist das für ein, das ist dieser Investmentbanker, ne? Jeffrey Epstein, der wegen Kinderprostitution und Vergewaltigung verurteilt wurde. Musste ich auch erst nachgucken. Da gibt es diese Verschwörungstheorien dazu, dass Trump irgendwie mit denen zu tun hatte.
Und Musk spielt er öffentlich mit diesen Theorien rum, befeuert die, dass Trump da vielleicht als Kunde auf irgendwelchen Listen von Epstein stand und eben auch mit Kinderprostitution und Vergewaltigung zu tun haben könnte. Ja, höchstwahrscheinlich Quatsch, aber es ist Quatsch, der viele von den Trump-Anhängern sehr interessiert und die möglicherweise sehr skeptisch macht, warum Trump nicht hält, was er ihnen versprochen hat, nämlich genau diese Akten zu veröffentlichen.
Tja, weiß ich nicht. Reicht das? Bisschen Staatsschuldenbetroffenheit für so eine Partei und so Verschwörungsgeraune, um Trump gefährlich zu werden am Ende.
Immerhin wirklich scheint es Trump nicht kalt zu lassen. Also diese Drohung, Musk noch mehr wegzunehmen und dann hat er ja sogar noch öffentlich mit dem Gedanken gespielt, Musk deportieren zu lassen. Also wenn das jetzt Gradmesser sind, dann...
Ich weiß nicht, sind beide so mega sprunghaft. Also es kann sein, dass Musk jetzt morgen schon was Neues wieder einfällt. Weißt du? Und bis jetzt gibt es jedenfalls keine offizielle Registrierung dieser Partei.
Aber es gab ein paar Spaßregistrierungen offenbar, ne? Also Musk hat auf jeden Fall schon gepostet, dass eine dieser Registrierungen fake ist und von ihm angezeigt werden würde.
Also jedenfalls gibt es bislang nur sein Rumgeposte dazu, dass er gründen will auf X, aber nichts Handfestes. Und zuletzt, was ich gesehen habe, was er gepostet hat, war jetzt vor allen Dingen sein KI-Kram da mit Grok und Tesla-Sachen oder wie er Diablo 4 spielt.
Also ist es vielleicht einfach so, wie die Historikerin Gino Hecht sagt?
Also es ist ganz schwer zu sagen, ob er da auf der einen Seite sozusagen, ob wir da ein Sandkastenspiel sehen zwischen zwei Kindern, von denen das eine gerade frustriert ist, oder eine ernsthafte politische Kritik. Ich neige tatsächlich dazu, eine Mischung aus beiden zu sehen.
War Sandkastenspiel hin oder her? Eine dritte starke Partei in den USA, jetzt mal egal von wem, wäre erstmal politisch sehr, sehr interessant. Hast du das gelesen von dem deutschen Flugzeug, was im Roten Meer von einem chinesischen Kriegsschiff mit einem Laser attackiert wurde?
Ja, attackiert? Wirklich? Also weiß ich gar nicht, ins Visier genommen irgendwie, ne? Also wurde ja nicht abgeschossen oder so mit dem Laser.
Naja, das nicht, aber es war ein deutsches Aufklärungsflugzeug im Auftrag der Bundesregierung, was bei dem Einsatz gegen die Houthi im Jemen hilft und da rumfliegt. Und kurz vor der Küste vom Jemen soll der Pilot dann von einem Laser der von einem chinesischen Kriegsschiff kam, geblendet worden sein. Und das ohne Vorwarnung und, wie die Deutschen sagen, auch ohne Grund. Also, ob man das jetzt Attacke nennt oder nicht, aber es kann super gefährlich werden, wenn so ein Pilot plötzlich nicht mehr sieht und die Deutschen sagen, das muss Vorsatz gewesen sein. Also, das
klingt für mich immer noch alles wie Sci-Fi, muss ich sagen, so mit Lasern. Aber die Chinesen sagen, die Geschichte ist so gar nicht passiert. Und die Darstellung hat überhaupt nichts mit Fakten zu tun. Und dass man mal mehr miteinander kommunizieren sollte, haben sie noch angemerkt. Dann würden solche Missverständnisse auch nicht wieder vorkommen.
Also es ist ja am Ende auch nichts passiert, aber ich fand die Nachricht deswegen so bemerkenswert, weil das echt ein bisschen spooky ist, wenn man liest, dass ein chinesisches Kriegsschiff mit einem Laser auf ein deutsches Flugzeug, was im Auftrag des Militärs unterwegs ist, losgeht. So, naja. Du wolltest noch über die Generaldebatte reden im Bundestag, hattest du gesagt.
Generaldebatte im Bundestag. Das ist ungefähr das Größte, was Show-Zirkus-Spektakel, was das Parlament so zu bieten hat.
Bevor Grumpy Schrag zum Komplett-Rant ausholt, kann man vielleicht einmal kurz erklären. Generaldebatte ist immer dann, wenn der Haushalt verabschiedet werden soll. Also wenn es darum geht, wer wie viel wofür ausgibt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, dann verteidigt die aktuelle Bundesregierung, warum sie mit dem Geld macht, was sie macht. Und die Opposition haut in der Regel derbe drauf. Und nebenbei geht es dann meist auch noch um alle anderen Themen, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten wichtig waren.
Genau das. Und ist natürlich in diesem Jahr auch was Besonderes, weil es erstens März erste Generaldebatte als Kanzler ist und zweitens so unglaublich viel Geld verteilt wird mit Turbo-Booster und allem drum und dran. Und trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, mich langweilt das, das mit anzugucken, dass alle Parteien bei dieser Debatte die Sachen sagen, die sie sowieso immer sagen.
Was meinst du?
Ich habe mir die Debatte zu Teilen mal angehört.
Ja, das hoffe ich doch. Das
war wirklich, wirklich schwer und deswegen möchte ich eigentlich dafür schon einen Orden haben und ein paar Statements rausgeschnitten hier. Kanzler Merz sagt, wir sind eine super Regierung und verteilen das Geld ganz toll.
Wir haben viel angepackt. Wir haben einiges erreicht.
So, die Co-Regierenden von der SPD, die sehen das selbstredend ähnlich, sind ja mit am Ruder und rechtfertigen zum Beispiel das viele Geld, was die Bundeswehr bekommen soll. Hier, SPD-Fraktionsvorsitzender Miersch.
Und deswegen müssen wir massiv in die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes investieren.
Was kommt als nächstes? Die Linke ist natürlich dagegen. Und ihre Co-Vorsitzende Schwertner sagt, ihr tut überhaupt gar nichts für die kleinen Leute.
Aber sie haben sich anders entschieden, nämlich für Unternehmenssteuersenkung, für Geschenke, für die Superreichen.
Wir beide könnten das führen. Während die Grünen die Regierung attackieren, weil für Klimaschutz in ihren Augen nicht viel Geld übrig war, sagt oder vielmehr ruft hier die grüne Katharina Dröge, um noch durchzukommen.
Wenn Sie so weitermachen, dann können Sie auch gleich hier stehen und sagen, wir wollen den Planeten brennen sehen.
Brennen sehen.
Sie wollen den Planeten brennen sehen.
Die AfD, obwohl sie sich doch gerade erst fest vorgenommen hatte, sowas nicht mehr zu machen, den Kanzler einfach direkt beschimpft. So, Alice Weidel.
Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler, Herr Merz.
Weißt du, was ich meine? Es ist so vorhersehbar.
Ja, so zusammengerafft klingt das natürlich alles sehr berechenbar und zigmal gehört und so, aber ich finde trotzdem, du solltest dich da nicht so lustig drüber machen, weil diese Generaldebatten, ja, oder das so verächtlich sehen, weil diese Generaldebatten im Parlament sind einfach trotzdem wichtig und es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird und auch in dieser Form ist es wichtig, dass darüber berichtet wird, dass die Meinungen und Haltungen und Argumente auch ausgesprochen werden, auch wenn man sie schon so oder so ähnlich gehört hat und man weiß, wo die Parteien stehen.
Ich würde mir nur wünschen, dass das ein bisschen weniger vorhersehbar wäre, vielleicht auch ein bisschen weniger polemisch und sachlicher einfach. Aber klar, ich meine, am Ende, wir machen ja auch nichts anderes, du hast natürlich recht, solche Debatten zur Meinungsbildung tragen sie bei, wie das so schön heißt, muss man machen.
Apropos Meinungsbildung, ich wollte noch einen Podcast empfehlen, in dem es um nichts anderes als um Meinungen geht.
Bitte.
Politikum heißt der, kommt vom WDR, kommt jeden Tag außer am Wochenende raus und debattiert immer die heißen Eisen des Tages. Machen sie echt gut und interessieren sich ein bisschen wie wir für fast alles. Also zwischen Essen, Iran, Artenschutz, alles dabei. Politikum, Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns für diese Woche. Die Redaktion hatte wie immer Lena Petersen vom rbb24 Inforadio. Das letzte Wort allerdings erteilen wir ihr leider nicht.
Auf keinen Fall. Das letzte Wort bei 7 Tage wach hat niemals Lena, haben aber auch niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute das Wasserschwein.
Warzenschwein?
Wasserschwein.
Wasserschwein.
Das größte Nagetier der Welt.
Oh, echt?
Ist ja süß. Und pass auf, es gilt als das friedlichste und freundlichste Tier unseres Planeten.
Ein Tier, wie es Trump gefallen würde, mit so vielen Superlativen.
Ja, aber vor allem Es kommt alles von innen, weißt du, beim Wasserschwein. Es braucht keinen Verhaltenskodex, okay. Es braucht keine Strategie. Das Wasserschwein kann mit allen.
Mit was? SPD, CDU, Linke,
egal? Ja, Alpakas, Ameisenbären, Tapire.
Absolut beneidenswert.
Tschüss, bis nächsten Freitag. Sagen Hendrik Schröder.
Und Christoph Schrag. Und denkt dran, wenn ihr uns so mögt wie ein Wasserschwein, also unseren Podcast, dann gebt uns eine Bewertung oder empfehlt uns weiter. Das hilft uns auch total. Tschüss.
Tschüss.
So.
Naja.
Ach, wieso?
Fand dich ein bisschen unkonzentriert.
Ach, was. Ist ja auch Freitag. Naja.
Dann. Ja, hast du das mitbekommen mit dem besoffenen Kutscher?
Nee, finde ich aber jetzt schon, gefällt mir irgendwie jetzt schon. Obwohl,
so. Naja, wie man es nimmt. Also, war in Barnsdorf, Richtung Spreewald ist das. Mhm. Da ist ein Kutscher auf seinem Kutschbock eingepennt. Also total voll, mitten in der Nacht, in voller Fahrt, 1,6 Promille, die beiden Pferde einfach weitergetrabt auf der Bundesstraße, immer geradeaus.
Wissen die eh von alleine, wo das hingeht, oder?
Also das können die keine erklären. Ahnung, aber es war nachts, so zwei Pferde, nachts führerlos auf einer Bundesstraße, also es hätte echt ins Auge gehen können. Haben dann aber Leute beobachtet und die Polizei konnte die Kutsche festnehmen und den Kutscher einfangen. Nee, andersrum. Die Polizei konnte die Kutsche einfangen und den Kutscher aufwecken. Der ist dann noch renitent geworden.
Ey, das erinnert mich an diese Geschichte, das gab es doch auch mal, wo in Wien so ein betrunkener Kutscher auf die Stadtautobahn getrabt ist. Also, habe ich auch irgendwo gelesen. In Wien gibt es ja zig von diesen Kutschen für Touristen und da ist einer von diesen Kutschern auch besoffen falsch abgebogen und hat einen riesen Stau verursacht. Musste die Polizei auch kommen.
Also wenn du mich fragst, don't drink and drive Kutsche.
Ja, also, wenn man noch einen Beleg drauf hätte, dann den.
Naja.
Okay, ich kutsch mal nach Hause.
Bis später. Okay. Jo, tschüss.